18 Uhr.
Projekt 18 Uhr.
18
Uhr. Projekt 18
Uhr. 18
Uhr. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung zum Tod von Jürgen Möllemann. Jürgen Möllemann ist tot.
Warum Jürgen Möllemann sterben musste. Ist Jürgen Möllemann aus Verzweiflung gesprungen?
Wäre Möllemann in der Lage gewesen, während des Fluges im freien Fall
aus heiterem Himmel im wahrsten Wortsinn, da er wirklich ungebremst abgestürzt ist.
So spektakulär, wie er oft in seinem politischen Leben war, ging er auch in den Tod.
In Münster, vor dem Haus von Jürgen W. Möllemann, ist unser Reporter. Am Unglücksort in Mahl ist unser Reporter. Einen Experten begrüße ich jetzt im Studio. Er ist Fallschirmwart.
Nach dem Absprung öffnet der Springer zunächst den Hauptschirm. Gibt es jetzt ein Problem, muss er schnell handeln. Dazu gibt es ein Standardverfahren, unterteilt in drei Phasen. Zunächst die Diagnosephase. Dabei versucht der Springer festzustellen, was mit seinem Fallschirm nicht stimmt. Dann beginnt die zweite Phase, der sogenannte Entscheidungszeitraum. Hier legt der Springer fest, wie er das Problem beheben will. Schließlich die Durchführungsphase. Der Springer klingt den Hauptschirm aus. Für viele macht auch das den Kick aus.
Sicherheit wird in diesem Sport großgeschrieben.
Wenn Fallschirmsportler aus einem Flieger springen, begeben sie sich in Lebensgefahr. Jeder Sprung könnte der letzte sein.
Ein Fallschirmspringer ist immer auch eine Einzelkämpferposition.
Der Hauptfallschirm nicht, der Notfallschirm nicht und das Notsystem nicht aktiviert.
Für viele macht auch das den Kick aus.
Jürgen W. Möllemann.
Freitod oder Unfall?
Unfall oder Selbstmord? Unfall oder Selbstmord? Unfall oder Selbstmord? Unfall oder Selbstmord?
Selbstmord oder Unfall mit Todesfolge?
Es kommt in Frage ein Unglücksfall ohne Fremdverschulden. Es kommt in Frage ein Fremdverschulden. Es kommt in Frage ein Suizid.
Ich weiß nicht, ob da ein Versagen war des Fallschirms oder ein Fehler auf seiner Seite.
Es gab keine Anzeichen für einen etwaigen Selbstmord.
Er hat an einem voll intakten Fallschirm gehangen. Er hat seinen Fallschirm in ausreichend großer Höhe aktiviert.
Welche Möglichkeiten hätte man denn, die Polizei ermittelt ja in alle Richtungen, aus so einem Fallschirm zu manipulieren?
Manipulieren? Na natürlich, da gibt es bestimmt jede Menge Möglichkeiten.
Eine Manipulation am Fallschirm durch eine fremde Person.
Die letzten Sekunden im Leben des Berufspolitikers. Kurz bevor der ehemalige FDP-Vize zu seinem letzten Fallschirmsprung aufstieg.
In der Möllemann-Maschine.
Die letzten Sekunden im Leben des Berufspolitikers.
Möllemann sei an Nummer 8 gesprungen und es war zunächst ein ganz normaler Sprung.
Die letzten Sekunden im Leben des Berufspolitikers.
Seine Partei war möglicherweise sein Fallschirm.
Er hing an dem blau-gelben Hauptschirm.
Die letzten Sekunden im Leben des Berufspolitikers.
Berlin am Abend. Hier erfuhren viele erst spät vom Schicksal Möllemanns.
Ich habe vor 2,5 Stunden davon erfahren und es war schon eine arge Betroffenheit.
Ich muss sagen, ich habe das bis jetzt nicht verkraften und verarbeiten.
In dieser Stunde geht es nicht um politische Differenzen.
Ich habe Herrn Möllemann wirklich gut gekannt.
Die Familie Möllemann und allen voran Jürgen W. Möllemann waren hier äußerst beliebt.
Ich hätte es mir gewünscht, Jürgen Möllemann in die liberale Familie zurückzuholen, weil es meine Familie ist.
Der Jürgen Möllemann, der vor Ihrem Auge steht, wenn Sie jetzt an ihn denken, welches Bild bleibt?
Und das wird auch so bleiben.
Welches Bild bleibt von ihm, Ihnen besonders haften?
Wie er sich im Wahlkampf persönlich eingesetzt hat, mit bis zu 3 Absprüngen pro Tag.
Seine Partei war möglicherweise sein Fallschirm, an dem er nicht mehr hing.
Bei Jürgen Möllemann hat sich der Reserveschirm nie geöffnet. Ja.
Thank you.
Guten Abend, das ist jetzt 18.05 Uhr und das ist 104.1 Juniradio und die Nachrichten fangen gleich an. Eine Nachrichtensendung im Juniradio jeden Tag, 18 Uhr, 18 Uhr 6, 43 Sekunden. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die 18 Uhr Nachrichten auf Juniradio. Was das mit dem Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit als Titel auf sich hat, können wir später behandeln. Was es bedeutet, der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, ich meine, es wird einem spätestens klar an einem Tag wie heute, wenn man hier morgens absolut unausgeschlafen in das Studio kommt, aus der übrigen Zeit noch ziemlich übrig geblieben und macht den Computer auf und dreht das Radio auf und macht hier die Schalter an und morgens um 9:30 oder so und die Top-Meldung des Tages ist, das war glaube ich Spiegel Online, die Top-Meldung des Tages ist, Peter Struck hat Angst vor Kindersoldaten. Peter Struck hat Angst vor Kindersoldaten. Das ist super, das ist wirklich Wahnsinn. Die Musik, die wir im Hintergrund hören, obwohl es keine Musiksendung ist heute, ist, und während Peter Struck Angst vor Kindersoldaten hat, ist, wir haben in der letzten Woche, oder ich habe in der letzten Woche versucht, bestimmte Begriffe in das Suchfeld von iTunes zu schreiben. All das, wonach ich heute gesucht habe, war nicht da, deshalb ist es jetzt eine Sendung, hinter der Musik liegt, von Huggy Bear, einer Band aus London. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die gab es mal so Ende der 90er Jahre. Huggy Bear. Das ist der 17. Juni 2003. Peter Struck hat Angst vor Kindersoldaten. Als ich das gelesen habe, habe ich mich natürlich als erstes gefragt, was hätte Scharping, Rudolf Scharping, ehemaliger Verteidigungsminister, Vorgänger von Peter Struck, zu dieser Gelegenheit gesagt. Vermutlich hätte er gesagt, sowas wie, weiß nicht, im Kongo spielen Kindersoldaten mit den abgeschlagenen Köpfen von Blauhelmsoldaten Fußball oder so. Weil das ist ja das, wenn, und von daher ist es vielleicht ganz gut, dass Struck übernommen hat, weil im Jugoslawienkrieg hat Scharping ja tatsächlich gesagt, also was heißt eben vor dem Jugoslawienkrieg oder als es so gerade losging und es dringend gefahndet wurde nach Gründen, warum die Bundeswehr sich an einem Krieg in Jugoslawien beteiligen sollte, hat Scharping ja gesagt, also ganz betroffen berichtete er aus Jugoslawien, dass dort schwangeren Frauen die Föten aus dem Leib gerissen würden und gegrillt würden, so in der Art. Und eben auch, dass mit abgeschlagenen Köpfen der Opfer der Serben, glaube ich, in diesem Fall Fußball gespielt würde. Und das war das Jahr 1999. In dem die Bild-Zeitung titelte, sie treiben sie ins KZ. Ich kann, also es gab so ein großflächiges, die ganze Seite 1 waren von hinten aufgenommene Menschen, die eine Straße lang gingen und die Bild titelte, sie treiben sie ins KZ. Und Joschka Fischer sagte,
eigentlich sagt er hauptsächlich Auschwitz und sagt es ein, zwei Mal. Und Deutschland war ziemlich am Vorbereiten und eigentlich aber doch schon am Durchdrehen. Und das Durchdrehen, wenn ich die Nachrichtenlage von heute Morgen 10 Uhr zugrunde liege, das Durchdrehen der Deutschen droht jetzt wieder. Peter Struck, Verteidigungsminister, hat Angst vor Kindersoldaten im Kongo. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Das sind die 18 Uhr Nachrichten auf Juniradio von Partner gegen Berlin auf 104.1 im Internet auf www.juniradio.net. Wo wir bei dem Scharping waren, habe ich mich dann natürlich auch gefragt, was macht Scharping eigentlich? Es ist seltsam still geworden um Rudolf Scharping. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mir richtig Sorgen machen würde um Scharping, aber ich bin mir nicht sicher, lange nichts gehört. Wenn jetzt sein Hobby auch statt Fahrradfahren, was er wirklich macht, Fallschirmspringen wäre, würde man sich größere Sorgen machen. Beim Fahrradfahren kann eigentlich nicht so wahnsinnig viel passieren. Wo irre was passieren kann und was mich erschreckt hat, war heute oder bestürzt gemacht hat schon ein wenig. Sorge in der Juni-Redaktion, nachdem wir heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen haben. Jetzt kommt wieder der Satz, ich höre mich ganz komisch. Komischer Kopfhörer. Naja, Süddeutsche Zeitung schreibt heute, hat heute einen Text in der Süddeutschen Zeitung, der heißt Mutproben für Manager. Grenzerfahrungen bei einer Abseilaktion am Industriebau. Und ich weiß nicht, ob man das, ob sich das lohnt, das komplett vorzulesen. Es geht jedenfalls darum, die neuen Männer sind Teilnehmer einer Art Mutprobe für Manager. 4 Stunden vor der Abseilaktion standen die Geschäftsstellenleiter der Westfälischen Provinzialversicherung noch am Eingang zum Landschaftspark Duisburg-Nord und rätselten, was sie hier auf dem regennassen Freizeitgelände des umfunktionierten Hüttenwerks sollten. Und was sie sollten, kommt dann später. Rätselraten findet ein Ende, bla bla bla. An die Grenzen gehen, heißt der Titel des Seminars, und es geht darum, solche Mutproben, steht dann hier weiter, bilden unter Firmenseminaren eher die Ausnahme. Es geht darum, dass deutsche Manager, über die wir ja in der letzten Woche schon sehr viel berichtet haben, dass sie anscheinend anfangen Seminare, jetzt ist hier in der unteren Hälfte des Textes wird durch ein Foto unterbrochen, das zeigt Teilnehmer des Spezialkurses, bei denen es sich um deutsche Manager handelt, beim Besteigen angeseilt, so bergsteigermäßig, beim Besteigen einer, was ist das, eine Industrieruine? Ist es irgendwas im Ruhrgebiet, ein Schornstein oder so? Sie klettern irgendwo rauf, habe ich es eben schon vorgelesen, wo das Rätselraten findet ein Ende, trägt Bergsteigerhosen. Wo klettern die rauf? Es muss hier irgendwo stehen. Sie klettern jedenfalls auf irgendwas Hohes im Ruhrgebiet. Und jetzt gerade in Zeiten wie diesen, das für Manager anzubieten, stellen Sie sich vor, ich meine gut, ehemaliger FDP-Vize im Flugzeug. Manager, also stellen Sie sich nur vor. Also warum ausgerechnet jetzt dieses Bedürfnis, der 50-jährige Peter Eisel, bla bla, sagt, ja, in der Höhe, unserem Klettertrainer vertraue ich voll. Ich meine, das hätte Möllemann auch sagen können. Es ist echt, das ist ein bisschen beunruhigend. Dann steht halt zugleich noch in der Süddeutschen Zeitung irgendwie ein paar Seiten weiter, dass die zurückgetretene sächsische Ministerin Christine Weber, die im Krankenhaus liegt, irgendwie suizidgefährdet sei. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl so, keine Ahnung, 2003, das Jahr 13 nach der Wiedervereinigung, Deutschland wird so langsam nervös. Und wie gesagt, Peter Struck, Bundesverteidigungsminister, hat Angst vor Kindersoldaten. Was Scharping gesagt hätte, na gut, lassen wir Scharping in Ruhe. Was hätte Volker Rühe gesagt? anstelle von Peter Struck, der heute gesagt hat, er habe Angst vor Kindersoldaten im Kongo, wo die Bundeswehr, dazu kommen wir später, Volker Rühe hätte vermutlich einfach gar nichts gesagt, sondern ich denke, er hätte seine Arbeit getan. Die Arbeit von Volker Rühe bestand zu einem großen Teil darin, das hat er schon 1992 erledigt, und insofern ist das getane Arbeit. Ich zitiere das von sowas Ähnlichem wie Bundeswehr.de. Da geht es nämlich, wenn wir über den Kongo sprechen wollen, vor dessen Kindersoldaten Peter Struck Angst hat, ist ein Hintergrund vielleicht die am 26. November 1992 vom Bundesministerium der Verteidigung unter Verteidigungsminister Volker Rühe erlassenen verteidigungspolitischen Richtlinien für die Bundeswehr. Hier muss man jetzt einige Sachen umdrehen und aufdrehen. Die verteidigungspolitischen Richtlinien für die Bundeswehr, weil sich vielleicht viele Leute heute fragen, Kongo? Und zwar, das ist jetzt so ein ungefähr 30-Punkte-Programm, keine Ahnung, die Highlights, die da drin stehen, sind so, oder die Punkte, um die es eigentlich geht, was soll die Bundeswehr eigentlich tun? Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Zukunft. Ich zitiere aus diesem Dokument des Bundesministeriums der Verteidigung, den verteidigungspolitischen Richtlinien. Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Zukunft ist ein ganzheitlicher Ansatz von Schützen und Gestalten. Die VPR, was die Abkürzung für verteidigungspolitische Richtlinien ist, verdeutlichen, welche Chancen in der Gestaltungsfunktion genutzt, welche Risiken und Gefahren in der Schutzfunktion bewältigt werden müssen, um die Grundwerte Deutschlands zu bewahren, seine Interessen durchzusetzen und der militärischen Sicherheitsvorsorge zeitgemäße Inhalte zu verleihen. In einer Phase epochalen Wandels, sind noch nicht alle langfristig wirkenden Parameter voll ausgeprägt. Der Entwicklungsverlauf wird von einer Vielzahl von Einflussgrößen gesteuert, die sich einer dauerhaft gültigen Beurteilung entziehen. Das steht vermutlich auch in jedem Bericht von Daimler Chrysler, der Deutschen Bank, der Allianz Versicherung, der Münchner Rück, Henkel, Hertie, Kaufhof, Karstadt, Unsere Verteidigungspolitik steht in der Spannung zwischen den Unsicherheiten des Übergangs und dem Bedarf an langfristiger Orientierung. Zukunftsorientierte Konzepte müssen einerseits eine tragfähige Grundlage und Planungssicherheit für den überschaubaren Zeitraum bieten, andererseits müssen sie als Teil eines dynamischen Übergangsprozesses, als Management des Übergangs begriffen werden. Management des Übergangs ist eine eigentlich noch viel bessere Formulierung als dieses ständige, eklige, friedensschaffende, sichernde, erhaltende Maßnahmen. Die VPR für das verteidigungspolitische Konzept der Zukunft basieren auf Konstanten, die als Grundwerte und Interessen Deutschlands vorgegeben sind. Der Aufbau im Osten unseres Landes, schreibt die Bundeswehr unter Volker Rühe 92, ist gesamtstaatliche Schwerpunktaufgabe und bindet auf absehbare Zeit erhebliche Ressourcen. Ein politisch-ökonomisch fundiertes Konzept der Sicherheitsvorsorge muss daher neben den künftigen Herausforderungen die angespannte nationale Ressourcenlage berücksichtigen. Die VPR setzen Schwerpunkte und Prioritäten, um in diesem Spannungsfeld Zielkonflikte zu vermeiden. Auf der Grundlage dieser Werte verfolgt Deutschland seine legitimen nationalen Interessen. Trotz prinzipieller Übereinstimmung werden sich die deutschen Interessen nicht in jedem Einzelfall mit den Interessen der Verbündeten und anderer Partner decken. Die nationale Interessenlage, ich meine, es ist schon, vielleicht ist es den Leuten bekannt, ich glaube, aber diese 92 Erlassen, das ist zu einem Zeitpunkt, wo die Alliierten noch in Deutschland standen, ist schon ein ziemliches, trotz prinzipieller Übereinstimmung werden sich die deutschen Interessen nicht in jedem Einzelfall mit den Interessen der Verbündeten und anderer Partner decken. Die nationale Interessenlage ist daher auch Ausgangspunkt der Sicherheitspolitik eines souveränen Staates. War die Bundesrepublik damals noch nicht ganz, aber es war schon ein Zukunftsprogramm, die Bundeswehragenda 2003 sozusagen. Dabei lässt sich die deutsche Politik von vitalen, weil was sollten sie sonst dann als vital, von vitalen Sicherheitsinteressen leiten. Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Und das ist, glaube ich, so der zentrale Satz, nicht wahr, in diesen verteidigungspolitischen Richtlinien. Aufgabe der Bundeswehr ist die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt. Was man ja insbesondere den Leuten zur Lektüre empfehlen würde, die einzig und allein die USA in dieser die den Eindruck haben, einzig und allein die Militärpolitik der USA wäre von ungehinderten Zugang zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt getrieben. Dann geht es weiter, Fortsetzung eines stabilitätsorientierten rüstungskontrollpolitischen Prozesses in und für Europa. Ein rüstungskontrollpolitischer Prozess, Einflussnahme, es geht um Rüstungskontrolle, Politik, Einflussnahme auf die internationalen Institutionen und Prozesse im Sinne unserer Interessen und gegründet auf unsere Wirtschaftskraft, unseren militärischen Beitrag und vor allem unsere Glaubwürdigkeit als stabile, handlungsfähige Demokratie. Deutschland ist aufgrund seiner internationalen Verflechtungen und globalen Interessen vom gesamten Risikospektrum betroffen. Wir müssen daher in der Lage sein, auf entstehende Krisen im Rahmen kollektiver Sicherheitssysteme einwirken zu können. Meine Güte. Ein Hagibär-Stück hört auf, noch ein Hagibär-Stück fängt an, das sind die Nachrichten im Juniradio. Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit und der Zugang zu Rohstoffen in aller Welt, verteidigungspolitische Grundlagen der Bundeswehr, 11 Jahre alt. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Information, um direkt in den Kongo zu kommen. Und das steht heute, wir haben das heute Morgen schon in unserer Presseshow mit Hans-Christian Dani und Ariane Müller behandelt. Aber das ist wirklich, also im Gegensatz zu den verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr, die mir klar waren, wusste ich bis heute, bis zur Seite 2 der Süddeutschen, nichts über Coltan. Und zwar Coltan. Der Begriff Coltan ist eine in Afrika gängige Kurzform für das Erz Kolumbit-Tantalit, auch Niobit-Tantalit genannt. Wie einer der kostbarsten Rohstoffe Zentralafrikas sieht das schwarze, bröselige Mineral nicht gerade aus. Doch ohne Coltan würden unsere Mobiltelefone verstummen, unsere Laptops nutzlos werden. Aus ihm, Coltan, wird nämlich das begehrte Metall Tantal, dessen Name von der mythologischen Gestalt Tantalos hergeleitet ist, gewonnen. Tantal wird wegen seiner großen Energiedichte auf kleinstem Raum und wegen seines hohen Schmelzwertes nicht nur für die Herstellung leistungsstarker Chips und Kondensatoren für Computer und Handys verwendet, sondern auch für die Produkte von Linsen für optische Geräte. Coltanerz wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, aber erst in den 50er Jahren begann man, das daraus gewonnene Tantal industriell zu nutzen. Coltan kann sowohl in feinen Bröckchen als auch in richtigen Erzadern auftreten und wird unter und über Tage abgebaut. Mehr als die Hälfte des industriell genutzten Coltans kommt derzeit aus Australien, doch einerseits ist Australien weit weg und andererseits, und so geht's hier weiter, doch 80% der Weltvorräte werden in Afrika vermutet, davon noch einmal 80% alleine in der Demokratischen Republik Kongo. Demokratischen Republik Kongo, auch in Kanada und Brasilien kann man das Erz finden. In Deutschland gibt es indes nur winzige Coltan-Vorkommen, eines davon am Kaiserstuhl in der Rheinebene. Das heißt, dass die Deutschen sowas sind wie ein Volk ohne Coltan in diesem Fall. Während es im Kongo, wenn man die anderen Berichte über die politische Realität im Kongo sich anschaut, wenn es im Kongo eher umgekehrt ist, da scheint es sowas zu geben wie Coltan ohne Volk und eben auch Coltan ohne Staat, wie überall zu lesen ist und ohnehin heute überall zu hören, die Leute im Kongo seien eh zu einem wachsenden Teil wahnsinnig. Und wenn man sich diese, also Zugang zu Rohstoffen in aller Welt wie heißt das Zeug? Coltan, anschaut. Ich meine, plus diese Berichte über niemanden in Europa mehr erklärliche Auseinandersetzungen fühlt man sich, oder ich fühlte mich ein bisschen an Heart of Darkness erinnert von Joseph Conrad. Was, wer das vielleicht nicht gelesen hat, ich meine, das ist die Vorlage, die Romanvorlage für die, das ist die Romanvorlage von Apocalypse Now. Und eigentlich dachte ich hauptsächlich daran, dass also, ich meine, der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, dass also die Bundeswehrsoldaten da ankommen, was übrigens relativ nicht nur wahrscheinlich ist, sondern absolut sicher, nämlich dass der Bundestagsbeschluss die Bundeswehr im Rahmen von UNO, Blauer Helm und so weiter in den Kongo zu senden, dass der einmütig ausfallen wird, das steht lustigerweise schon heute in der Zeitung, was halt, ich meine, so, ja, das ist Demokratie. Das heißt, diese und angelehnt an das Herz der Finsternis, as known from Apocalypse Now. Und ich weiß nicht, diese Apokalypse schrie einem heute von Spiegel Online, Faz Online, Faz.net, Taz.de und überall entgegen. Eben diese Vorstellung, die Bundeswehrsoldaten, die kommen da an im Herz der Finsternis, so das neue deutsche Afrikakorps. Und im Zentrum des Wahnsinns, den sie da überall vermuten, dieser wahnsinnigen Kindersoldaten, vor denen Peter Struck schon heute graut, im Zentrum dieses Wahnsinns ist einfach, wie das immer in diesen Geschichten ist, und The Heart of Darkness, ich meine, da geht es um eine belgische Kolonialgeschichte, aber die Geschichte wird dieselbe sein. Im Zentrum, die Bundeswehr kommt da an, und im Zentrum dieses Wahnsinns, da ist halt absolut nichts, beziehungsweise da ist sogar noch weniger als nichts, da ist nämlich nichts als ein Spiegel, in dem Old Europe gespiegelt ist, oder eben irgendwie, keine Ahnung, wenn es ganz finster wird, Deutschland in den Grenzen vom 17. Juni 1453, so Afrikakorps, Tod, Verwesung, Fieberträume, abgeschlagene Köpfe von suizidgefährdeten Terrorismusexperten, so dieses ganze Programm, und wir brauchen wirklich nicht wahr? Also während sonst nämlich auf allen Kanälen selbst über so irrsinnig abstrakte Sachverhalte wie Warentermingeschäfte oder tertiäre Anleihe gut informiert berichtet ist, entblöden sich ja die bedruckten, die gefällten, und mit fällt man diese Bäume und bedruckt sie mit Texten zum Kongo, in denen dann nur zu lesen ist, alle so in der Quintessenz, alle wahnsinnig, wir verstehen es nicht, es ist richtig fremd anscheinend. Und deshalb glaube ich, oder die Frage, die sich da aufdrängte: Peter Struck hat Angst vor Kindersoldaten. Wer ist eigentlich der, die Frage, die sich aufdrängte, wer ist eigentlich der Peter Scholler-Tour des Kongo? Der soll sich nämlich dringend melden bei NTV. Wir machen keine Werbung eigentlich, aber das ist schon super dringend. Peter Scholler-Tour, wir kennen ihn noch aus dem Irakkrieg und aus dem Vietnamkrieg und aus den ganzen Kriegen. Das ist der Peter Scholler-Tour des Kongo, der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Ich meine, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. 18.30 Uhr Nachrichten, Juniradio 104.1 vom 8. bis zum 30. Juni. Im Radio und im Internet als Stream www.juniradio.net. So der Peter Scholler-Tour des Kongo, das wäre halt jemand, der am besten in Vietnam schon dabei war und der am allerbesten schon bei Rommel im Panzer gesessen hat und mit der Geografie vertraut ist und der uns das erklärt mit diesen Volksstämmen, von denen wir heute die ganze Zeit lesen, dass das ein ethnischer Konflikt sei letztlich und aber dann auch noch so ein postethnischer Konflikt vielleicht, wo man überhaupt nicht mehr durchsteigt, außer dem Peter Scholler-Tour des Kongo, der uns auf NTV auf diesen komischen animierten Grafiken oder auf der ARD, wo er halt so blaue kleine Dinger rumschieben kann, der uns erklärt, wo wie im Kongo, wenn die Bundeswehr erstmal da ist, die Grenzen zwischen diesen ganzen Ethnien ziehen müssen und der uns auch erklärt, und zwar in voller Breite und auf NTV, auf RTL, auf Sat1, auf dem ZDF und auf der ARD gleichzeitig Konferenz geschaltet, dass er irgendwie schon 26 Mal im Kongo war und dass er 26 Mal in einer anderen Kultur war und dass er wirklich weiß, was da läuft, weil, also falls der existiert, der Peter Scholler-Tour des Kongo, und falls das nicht derselbe Peter Scholler-Tour ist wie der Peter Scholler-Tour des Iran und Irak, nämlich Peter Scholler-Tour selber, dann möge der sich ganz dringend bei NTV melden bis zur kommenden Woche, da werden wirklich Leute gesucht. Keine Musiksendung. So ein Terrorismusexperte halt, der uns das als ethnischen Konflikt verkauft. Statt zu sagen, wie es ist, dass wir nämlich Aufgabe der Bundeswehr Zugang zu Rohstoffquellen in aller Welt und Coltan nur in Deutschland nur ganz wenig am Kaiserstuhl und im Kongo ganz, ganz viel, aber nicht ausreichend erschlossen. Und wenn, dann in als Währung in Stammeskriegen, Bandenkriegen zwischen Leuten, die wir nicht verstehen und nicht verstehen wollen, statt uns halt zu sagen, wie es ist, dass man ja mit diesen zwei Hintergrundinformationen zur Bundeswehr und zur Rohstofflage im Kongo ganz einfach zusammenzählen kann, dass wir, Interessen der vitalen nationalen Interessen, die Deutschen können UMTS vermutlich vergessen, wenn sie da nicht schnell aktiv werden im Sinne der verteidigungspolitischen Grundlagen von 92. Kein UMTS ohne Coltan, keine Handys. UMTS wird es nicht geben ohne, also der Kongo scheint wichtig zu sein. Und dass einem dann stattdessen immer diese Geschichten erzählt werden von, ich war schon so oft da und es ist eine fremde Kultur und eine Sprache, bla 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 bla, und ich spreche sie auch. Und statt einfach zuzugeben, dass uns Afrika in Europa nicht interessiert, dass uns die Leute wirklich scheißegal sind von hier aus, dass die AIDS-Epidemie in Afrika, die durch US, aber auch europäische Patente ja noch, Patente auf Medikamente, die als generische Medikamente vor Ort produziert, wenn nicht eine Epidemie ganz und gar zurückdrängen, aber doch eindämmen helfen könnten, dass die AIDS-Epidemie letztlich ökonomisch ein Glücksfall für Europa ist, weil sich die Leute sonst, wie man sich das in Europa ja vorstellt, weil sich die Leute sonst in Bewegung setzen würden, und zwar in Richtung Norden. Und was in der Taz von heute steht, ist in diesem Zusammenhang ungeheuer interessant. Also in der Taz steht heute, was noch viel interessanter ist, sehe ich gerade, steht in der Süddeutschen Zeitung von heute. Was Sie im Hintergrund hören, ist das Rascheln der Blätter im Wind, bevor sie zur Süddeutschen verarbeitet werden. Und hinter den raschelnden Blättern läuft noch Hallibär, und gleich haben wir. Das steht, deshalb war es so schwer zu finden, weil es direkt nämlich da drunter steht, unter dem interessanten Text über Coltan. Der italienische Rechtspopulist Umberto Bossi hat den Einsatz von Kanonen gegen illegale Einwanderer gefordert und während unsere Morgensendung noch darüber spekulierte, ob Kanonen einfach eine ganz saublöde Übersetzung von was völlig anderem aus dem Italienischen sein könnte, bin ich mittlerweile der Ansicht, dass wenn Bossi Kanonen sagt, er auch Kanonen meint. Bossi hat den Einsatz von Kanonen gegen illegale Einwanderer gefordert. Die Marine müsse mit aller Gewalt gegen Flüchtlingsschiffe vorgehen, sagte der Chef der Lega Nord dem Corriere della Sera. Nach der zweiten oder dritten Warnung, bumm, dann schießt die Kanone, ohne viel zu reden. Die Kanone tötet, sonst kommen wir nie zu einem Ende, sagte Bossi laut der Corriere della Sera. Gegen illegale Einwanderer könnten, Zitat, gute oder schlimme Mittel, Zitat Ende, eingesetzt werden. Und noch ein Zitat, es gibt einen Moment, in dem man Gewalt anwenden muss, Zitat Ende. Wenn er am Freitag im Kabinett nicht den Kanonendonner höre, werde er zurücktreten, erklärte der Reformminister. Das ist nicht so, wenn es irgendein Argument gegen Reformen gibt, dann ja, dass die Reformministerhaftig, dass das Reformminister genau das ist, wofür Umberto Bossi in einer italienischen Regierung taugt. Wenige Stunden später relativierte er die Aussagen. Der Sinn, ganz Reformminister, der Sinn seiner Antworten sei nicht erfasst worden, unter denen auch ein Scherz gewesen sei. In der italienischen Regierung, an der die Lega Nord beteiligt ist, lief das Interview Entsetzen hervor. Der Chef des christdemokratischen Zentrums CCD, Marco Follini, sagte, Bossi will das Donnern der Kanonen hören, andere würden gerne Bossi schweigen hören. Die italienische Regierung hatte im Juli 2002 ein restriktives Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, zu dem es bislang keine konkreten Umsetzungsrichtlinien gibt. Das Kabinett soll am Freitag über die Behördenanweisungen entscheiden und auf der Tagesordnung sind Flüchtlinge mit Kanonen beschießen. Der Sinn seiner Antworten aber nicht war, sei nicht erfasst worden, unter denen auch ein Scherz gewesen sei. Das andere, was halt heute in der Taz steht, ist möglicherweise ein Scherz der britischen Regierung, nämlich also in der Taz steht, dass es nicht so sei, aber die Briten arbeiten jetzt anscheinend, entweder arbeiten sie daran oder sie arbeiten eben ganz genau nicht daran an dem britischen Guantanamo. Da steht, die britische und die kroatische Regierung haben Berichte über den Bau eines gemeinsamen Asylbewerberlagers in Kroatien dementiert. Ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel räumte ein, dass Kroatien für die Verbesserung seiner eigenen Asyleinrichtungen 700.000 Euro erhalten soll. Zudem soll die britische Idee von Asylzentren in Drittstaaten Thema auf dem nächsten EU-Gipfel in Thessaloniki sein. Der britische Vorstoß, außerhalb der EU in Drittstaaten Übergangslager zu errichten, stößt bei den meisten EU-Partnern auf ein negatives Echo. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen die internationalen Verpflichtungen zum Schutz vor Flüchtlingen. Was auch immer das nochmal war. Das britische Innenministerium wies einen Observer-Bericht, Observer ist eine britische Zeitung, zurück, wonach auf Betreiben der Regierung Blair bei Zagreb ein Lager für Asylsuchende gebaut wird, die nach Großbritannien kommen wollen. Die Asylbewerber sollen dort warten, bis ihre Anträge bearbeitet sind, so das Blatt. Wir wissen von einem solchen Zentrum nichts und wir haben keine Entscheidung über ein solches Projekt in Kroatien getroffen, hieß es vom Ministerium. Nach Auskunft des Außenministeriums in Zagreb wird auf dem verlassenen Armeegelände in Trstenik tatsächlich ein Zentrum für Flüchtlinge gebaut, die nach Kroatien kommen. Und nicht etwa ein nicht wahr, was wäre das, so ein 1000 Kilometer entferntes Wartezimmer für die diejenigen, die gerne nach London würden. Und keinen deutschen Pass haben oder einen österreichischen Pass oder einen spanischen Pass oder einen französischen Pass oder einen portugiesischen Pass oder einen von mir aus auch finnischen, sondern ich weiß nicht, ob die aber Weil ich habe ein bisschen den Eindruck oder die Vermutung oder den Verdacht, dass diese Vorstellung, dass sich Leute aus zum Beispiel dem Kongo, aus Nigeria, aus dem Sudan oder aus Äthiopien, Eritrea oder aus einem dieser anderen Staaten, die niemanden hier irgendwie zu interessieren scheint, dass diese Vorstellung, die würden sich aufmachen in Richtung Norden, dass selbst das noch so eine feuchte Fantasie von Old Europe ist, dass es ja viel wahrscheinlicher wäre, die Leute würden irgendwie da bleiben im Kongo oder in Nigeria oder in Mali oder an der Elfenbeinküste und sie würden vielleicht einfach nur, ich meine, lang genug dazu aufgefordert, Zugang zum sogenannten freien Handel fordern und sich verschaffen. Und sie würden, sobald es diesen sogenannten freien Handel gäbe zwischen beispielsweise jetzt Afrika und Europa oder Nordamerika, sie würden Europa sofort in den Ruin konkurrieren und dann würden sie so viele billige Arbeit, Standortvorteil, also ich meine, die Situation im Kongo nach der Logik der gerechten Wirtschaftsordnung im Rahmen derer die Zugänge zu Rohstoffen Ziel der Bundeswehr sind im Rahmen dieser gerechten Wirtschaftsordnung und in der Sprache derer ist ja eine Situation wie die im Kongo ganz eindeutig einen Standortvorteil. Sie würden Europa in den Ruin konkurrieren und dann würden sie vermutlich in dem Moment, wo ihnen das gelungen wäre, würden sie so viele Golfs oder VW Beetles kaufen und dann auch noch fahren und zwar millionenfach und abermillionenfach, dass das, was man Klimakatastrophe nennt, dann wirklich kommt und ich weiß nicht, das kann sich Europa nicht, also die Sahara beginnt auf einmal in Spandau, das kann sich Europa ganz und gar nicht leisten. In der Logik der gerechten Wirtschaftsordnung. Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit und das war jetzt vermutlich eine sehr lange Klammer und die geht jetzt zu. Was wir sagen wollten war, Peter Struck hat Angst vor Kindersoldaten und das stand heute völlig unvorbereiteterweise. Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, eben diese Vorstellung, sicher zu einem 18. gewünscht, aber zu den restlichen 17, 18. irgendwie eine paranoische Vorstellung, dass so die Nachrichtenkanäle direkt in den noch irgendwie von der vergangenen Nacht offenen Nervenenden münden und dadurch wird dann so durch diese Nachrichtenkanäle wird dann so ein starker Stoff gespritzt, nicht wahr? Wie heute im Spiegel zu lesen, online, Spiegel online. Strucks Angst vor den Kindersoldaten. Text fängt an. Es wäre ein Albtraum für die Bundeswehr. Feuergefechte mit Kindersoldaten im Kongo. Verteidigungsminister Peter Struck will ein solches Szenario unter allen Umständen vermeiden. Zugleich aber schloss er eine Ausweitung des Bundeswehrmandats nicht aus, sollte die UNO darum bitten. Köln. Struck betonte im ARD-Morgenmagazin, da war das schon, da haben wir noch geschlafen hier, betonte im ARD-Morgenmagazin, die deutschen Soldaten sollten hauptsächlich in Uganda bleiben und nur in, ich meine, man kann das ja mal fragen, wer wusste, dass sie schon, sollten hauptsächlich in Uganda bleiben, ich weiß nicht, ob sie da schon sind, sind sie schon in Uganda? Vielleicht, wer weiß. Jedenfalls wird der Bundestag dem in dieser Woche zustimmen, dass sie, egal ob sie in Uganda schon sind oder noch bloß bleiben werden oder so, dass sie in Uganda nicht bleiben sollen, auch wenn Struck das im ARD-Morgenmagazin heute noch einschränkt. Sie sollten, sagt Struck, nur in Ausnahmefällen selbst in die Krisenregion fliegen. Nach den Worten des SPD-Ministers geht es bei dem Bundeswehreinsatz hauptsächlich um Transportleistungen, die mit, also friedensschaffende Transportleistungen, die mit 4 bis 5 Transall-Maschinen von Deutschland oder auch von Frankreich aus erledigt werden sollen. Es gehe darum, Gerät, aber auch Soldaten zu transportieren. Geflogen werde aber nur bis Entebbe in Uganda, wo auch eine kleine Logistikstation errichtet werden solle, sagte Struck. Wie war das? Das war so dieses Management eines, wie hieß es in diesem verteidigungspolitischen Konzept, dass und das jetzt noch, Management des Übergangs, ein dynamischer Übergangsprozess im Kongo und zum Ziele des Management dieses Übergangs, so Rühe 1992, sagt Struck 2003, ein kleines Logistikzentrum, wo steht das denn jetzt hier, wo auch eine kleine Logistikstation errichtet werden solle, sagte Struck. Die Bundeswehr werde Flugzeuge bereithalten, die auch als fliegende Lazarette dienen könnten. Bei diesen sogenannten Medevac-Maschinen, das muss irgendwie so ein Wortspiel mit AVAC, diese AVAC-Maschinen, nicht wahr? Und das sind halt Medevac-Maschinen, handelt es sich um einen Airbus und ein Challenger-Flugzeug. Zudem würden sich deutsche Soldaten am Kommandostab beteiligen, kündigte der Verteidigungsminister weiter an. Er räumte ein, dass es sich bei dem Einsatz im Kongo um eine völlig andere Situation als zuvor im Kosovo oder in Afghanistan handle. Zitat: Wir haben es hier mit von Drogen bestimmten Kindersoldaten zu tun, die keinen Respekt vor dem menschlichen Leben kennen. Da kann man eigentlich nichts, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, nichts anderes tun, als dieses Zitat von Peter Struck, heute anscheinend im ARD Morgenmagazin gesagt, noch einmal wiederholen. Wir haben es hier mit von Drogen bestimmten Kindersoldaten zu tun, die keinen Respekt vor dem menschlichen Leben kennen, sagte Struck. Und, das Zitat geht weiter, und ich möchte nicht in eine Situation kommen, in der unsere Soldaten zur Selbstverteidigung auf kämpfende Kindersoldaten schießen müssen. Fügte er hinzu, und wenn er sagt, ich möchte nicht in eine Situation kommen, in der unsere Soldaten zur Selbstverteidigung auf kämpfende Kindersoldaten schießen müssen, dann meint er ja, ich möchte nicht in eine Situation kommen, das heißt nächste Woche, ich werde große Bauchschmerzen gehabt haben angesichts von Situationen, in denen unsere Soldaten gegen Kindersoldaten, aber leider, obwohl ich nicht in eine solche Situation kommen wollte, zur Selbstverteidigung auf kämpfende Kindersoldaten schießen müssen. Peter Struck, Angst. Struck betonte, die deutschen Soldaten würden nur in Ausnahmefällen selbst in die Krisenregion nach Kongo fliegen. Das gelte etwa für Evakuierungen von UNO-Mitarbeitern oder auch von französischen Soldaten. Der Minister verteidigte die politische Notwendigkeit des Einsatzes. Wenn man den europäischen Arm der NATO stärken wolle, und warum man den europäischen Arm und nicht gerade den stärken muss, das haben ja die Deutschen ziemlich lang und breit während des Krieges im Irak diskutiert. Wenn man diesen europäischen Arm der NATO stärken wolle, dann müsse man auch bereit sein, wenn die Vereinten Nationen darum bäten, sagte er. Im Übrigen sei das Mandat ja bis Ende August begrenzt. Struck räumte aber ein, dass die UNO irgendwann um eine Ausweitung des Mandats bitten könnte. Zitat, das wäre dann eine neue Situation, Zitat Ende, sagte er in dem Fernsehinterview. Peter Struck, im Übrigen sei das Mandat ja bis Ende August begrenzt. Struck räumte aber ein, dass die UNO irgendwann um eine Ausweitung, irgendwann zum Beispiel Anfang September, um eine Ausweitung des Mandats bitten könnte. Das wäre dann eine neue Situation, sagte er in dem Fernsehinterview. Ich denke halt, auf diese neue Situation sollten wir uns spätestens ab heute, wenn nicht gar ab gestern irgendwie schon mal einstellen. Und was einem sofort in den Kopf kommt, sind halt, ich meine, ich sehe schon die Leserbriefe in der FAZ, wo halt immer, wer die Leserbriefe in der FAZ kennt, weiß, was da steht. Ehemalige Bundeswehrangehörige beklagen den desolaten Zustand der Bundeswehr. Ich meine, in diesem Fall Kongo, Kampf gegen, was erwartet, so Herz der Finsternis, Kindersoldaten. Im Fall des Kongo, wie würden sie aussehen, die Leserbriefe in der FAZ? Die Bundeswehr ist für einen Ansatz gegen Kindersoldaten nicht gut genug ausgerüstet. Kindersoldaten durchschlagen deutsche Panzer wie Butter. Für den Kampf gegen Kinder, ich meine, die heißen dann immer Dr. so und so aus Stadt in Westdeutschland. Für den Kampf, Kindersoldaten durchschlagen deutsche Panzer. Für den Kampf gegen Kindersoldaten brauchen wir den Fuchs 7 Panzer oder den kindersoldatensicheren Django 9 Panzer. Und dann schreibt noch der andere Herr Dr. so und so aus da und da, dass es ein Skandal ist, dass der kindersoldatensichere Django 9 halt erst irgendwie, das sowas stand neulich wirklich, also dass der erst 2018 fertig ist. Wenn sich die Lage ja schon wieder eine völlig neue Situation ergeben hat und wir längst gegen die irgendwie Enkelkindersoldaten dieser Kindersoldaten kämpfen im vermutlich sogar schon im Sudan oder im Iran oder in irgendeinem anderen Land, dessen Bewohner die Leute hierzulande einfach einen Dreck interessieren. Es sei denn, die Bundeswehr richtet dort ein kleines Logistikzentrum ein. Die Leserbriefe in der FAZ, wenn im Kongo die Bundeswehr eintrifft, die Leserbriefe in der FAZ, das wird die Hölle. Herz der Finsternis, Angriff der Gegenwart, Huggy Bear. Ist das jetzt von einer Platte, die heißt Taking the Rough with the Smooth, und die Platte von Huggy Bear, die mir am besten gefiel eigentlich, als ich sie nicht aus dem Internet runtergeladen habe, sondern im Laden gekauft von der Plattenindustrie 1900, Mitte 99, glaube ich, hieß Weaponry Listens to Love. Huggy Bear waren, glaube ich, zwei Frauen und zwei Typen aus London. Weiß nicht, was mit Ihnen heute los ist. Das ist das Stück Warming Rails. Was aber in einer Nicht-Musiksendung wie Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit nicht ausgespielt wird. Das Einzige, was wir sonst noch, ich weiß nicht, was stand noch in der Zeitung? Wo wir gerade schon beim Sudan, Iran und so weiter waren. Im Iran, das habt ihr vielleicht gehört, oder Sie haben das gehört, oder das war vielleicht zu hören, im Iran, das Land mit N hinten, rechts neben dem Irak, auf der Karte, wo die, ich schaue komischerweise immer noch so, Huggy Bear. Aber warum? Warum höre ich eigentlich noch Huggy Bear? Naja, es ist total wurscht. Im Iran jedenfalls gibt es Studentenproteste gegen die Regierung, und die USA würden diese Studentenproteste gerne, wie sagt man das, gerne ausbauen oder so. Und was schreibt die Taz heute? Ich meine, es ist vorne auf der Taz. Die schreibt Demos im Iran. Also ich meine, wir standen neulich schon vor dem Problem oder haben den Sachverhalt begriffen, die Spalten in der Taz sind brutal schmal und die Taz ist auch dünn oder so, und es wird gespart oder so, Reformzeitung, Taz, aber ich meine, Demos, also ich meine, was werden sie morgen schreiben? In einer ihrer schmalen Spalten wird morgen stehen, Studis verteilen Flugis in Teheran, ich weiß es nicht, Demos gehen weiter, und auf dem Transpi am Lauti steht, ich meine, sie berichten überhaupt nicht, vermutlich sind die Spalten so schmal. Der Taz wäre zu empfehlen, breitere Spalten mit journalistischer Sorgfalt bis an die äußeren beiden Ränder des Blocksatzes gefüllte Superspalten, in denen richtige Artikel stehen und nicht nur Demos im Iran. Die Stücke, das haben wir jetzt schon gemerkt, das ist so eine Funktion von dem iTunes, glaube ich, wenn man das auf Repeat stellt und das raufdreht, ist immer gerade ein Stück zu Ende. Climax is prolonged. ansonsten, ich meine, die Deutschen beschäftigen sich heute mit der Frage, wann Feiertage sein sollen und wann nicht und ob 30% der Deutschen wissen, was am 30. Juni, 17. Juni, keine Ahnung, ob das, worum es da geht. Und ansonsten beschäftigen sie sich mit, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, beschäftigen sie sich mit diesem Komischen, was mittlerweile nur noch zusammen verhandelt wird, Jürgen Möllemann und Michel Friedmann. Paranoia, ich habe keine Ahnung, was die klinische Definition von Paranoia ist, aber so umgangssprachlich, glaube ich, könnte man sagen, Paranoia ist, wenn man glaubt, dass alles mit allem zusammenhängt. Und da war Möllemann so ein Fall, dass er, ich meine, ich habe sein Buch nicht gelesen oder so, der hat aber anscheinend sowas behauptet in seinem Buch, nicht wahr, noch posthum verkauften Buch, dass er versucht habe, Möllemann hätte versucht, Genscher den Friedensnobelpreis zu verschaffen für seinen, weiß ich nicht, Einsatz in Jugoslawien oder so, dass er das auch geschafft hätte, wenn nicht der Mossad im letzten Moment, der israelische Geheimdienst, das verhindert hätte. Oder er hat geschrieben, ich habe es wirklich nicht gelesen, er hat geschrieben, dass Westerwelle vom Mossad erpresst worden wäre oder so. Das ist, ich meine, das ist jetzt keine, das ist also offensichtlich eine Unterform der Paranoia, die antisemitische Paranoia ist oder so. Aber das ist jetzt keine genuin, wo wir so viel über links und rechts geredet haben, ja keine also es gab in den 70er Jahren, vermutlich ist das in den 80er Jahren erschienen, aber es gab mal so ein Buch über Stammheim, Stuttgart-Stammheim. Wo ist das erschienen? Im Malik Verlag, so ein rotes Ding, vielleicht steht das noch irgendwo rum. Da wurden die Hintergründe des Todes von Bader Enslin in Stammheim verhandelt und da war auch, das mündete auch in die völlig wahnwitzige These, dass der Mossad, ausgerechnet der Mossad, die Ermordung der RAF-Terroristen organisiert hätte. Das ist so, ich meine, eine ganz andere Sorte von Paranoia drängt sich halt auf angesichts der Nachrichtenlage von, es gibt durchaus auch eine produktive Paranoia vielleicht, also das sollte man nicht als bloß einen klinischen Begriff abtun, drängt sich auf angesichts der Nachrichtenlage. Im Falle Möllemann und Friedmann, weil letzte Woche habe ich irgendwo gelesen, und wenn ich irgendwo gelesen sage, meine ich vermutlich wieder Spiegel Online, dass die Razzia bei Friedmann, wo es um Drogen geht, dass diese Razzia zurückginge auf einen Einsatz der GSG 9 gegen einen polnischen Drogen- und Zuhälterring. Und dann lese ich quasi zeitgleich, dass die GSG 9 Möllemanns Fallschirm untersuchen würde. Ich meine, ich weiß nicht, aber ich dachte, die GSG 9, das wären halt bloß auch ungefähr nur 9 Leute oder vielleicht 50 Leute, aber ich dachte, das wäre eine Elitetruppe. So Flugzeugentführungen, die Liga, dass die gegen polnische Drogen- und Zuhälterringe ermitteln und dass, wie die Süddeutsche Zeitung heute schreibt, ein GSG 9 Beamter gleich nach dem Absturz am Unglücksort war, nämlich an der Absturzstelle von Möllemann, das ist schon ein bisschen komisch. Also sehr komisch. Die Zeit der, wie nennt man das? Die Zeit der Sendung. Die Sendezeit ist bald beendet. Friedmanns Show, das noch zum, wie nennt man das? Das ist so die letzte Meldung nennt man das, was am Ende der Sendung kommt. Friedmanns Show wurde abgesetzt. Bis auf Weiteres, die Fernsehshow, die er gemacht hat, ich weiß nicht, ich habe es auch noch nie gesehen, aber das gibt's keine Gelegenheit mehr. Stattdessen läuft nächste Woche Mittwoch in der ARD ein Feature über US-Kampfpiloten unter Drogen. Und ich glaube, der Traum der Deutschen wäre tatsächlich, dass immer noch, also gerade US-Kampfpiloten unter Drogen, dass irgendwie den Amerikanern noch nachträglich der Sieg im Zweiten Weltkrieg aberkannt würde, weil die Marines alle auf Speed waren. Was die Deutschen natürlich auch waren, keine Ahnung. Ich weiß, wenn in Deutschland alle Kokser von ihren Ämtern und Aufgaben entbunden würden, dann würde hier über Nacht Anarchie herrschen. Keine Ahnung, darüber reden in Deutschland die Leute, während im Kongo, wir haben keine Ahnung und wir werden es angesichts des desolaten Zustands der Nachrichtenkanäle, was strukturelle Gründe hat und nicht persönliche, vermutlich auch nicht so bald erfahren. Das war der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Das ist das Juni-Radio, 104.1. Yeah! Gegenwart auf meine übrige Zeit, das ist das Juniradio, 104.1.